Was passiert, wenn du am Mittag um 13 Uhr an einem strahlenden Sonnentag in die Sonne schaust? Also 13 Uhr, strahlender Sonnentag, Winterzeit, sonst wäre es 14 Uhr, ja? Und du schaust direkt in die Sonne. Was passiert dann? Wir sind ja geblendet, das wäre das Harmloseste, ja? Das Auge geht kaputt. Die Sonne ist so intensiv, dass das Auge kaputt gehen würde, ja, wenn wir direkt in die Sonne schauen. Darum nehmen wir ja geschwärzte Gläser, ja, damit wir den Blick in die Sonne aushalten und nicht Schaden nehmen. Kannst du dir vorstellen, dass es im Universum ein Objekt gibt, dessen Helligkeit 500 Billionen Sonnen entspricht? Ich habe nachgelesen, ja. Es gibt tatsächlich so ein Objekt, 500 Billionen. Kann jemand mit 500 Billionen mit der Zahl was anfangen? Die sprengt unser Denken. Ja? Und dieses Objekt, das heißt J05294351, und das ist der hellste Quasar, den es im Universum gibt. Ja? Also soweit wir mittlerweile das feststellen können. Ja? Stellt euch mal vor, wie unvorstellbar die Folgen wären, wenn wir in die Sonne blicken, in diesen Quasar blicken würden. Ja? Und dann gibt es eine Begebenheit im Alten Testament, wo Jesaja, der Prophet, vor Gott steht. Und seine Worte, wie er diese Herrlichkeit Gottes sieht, und wir dürfen nicht vergessen, Gott ist der Schöpfer dieses Quasars. Ja? Also Gott ist ein bisschen größer wie der, ja. Und als Jesaja diese Herrlichkeit sieht, da sagt er, weh mir, ich vergehe, denn ich bin mal ein Mann von unreinen Lippen. Ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Augenblick für Jesaja gewesen sein muss. Ja? Jesaja ist ein Prophet und als Prophet war er doch jemand in einem Volk, der... Jesaja hat den Vorteil gehabt, dass er geachtet war. Ja? Jeremia nicht, aber Jesaja schon. Ja? Und jetzt steht der vor Gott und muss zugeben, ich bin voll mit Schuld. Ich bin nicht so gut, wie ich meinte, dass ich wäre. Ja? Ich bin jemand, der nicht passend ist für Gott. Ich bin schmutzig, ja? Oder dreckig, oder wie man dieses Wort verwenden will. Ja? Ich bin zu befleckt, ich passe nicht für Gott. Diese unvorstellbare Reinheit von Gott, ja, die Jesaja in dem Moment realisiert, führt dazu, dass er sagt, wehe mir, ich vergehe. Ein paar hundert Jahre später, ja, 700 Jahre später oder fast 800 Jahre später, steht Johannes auf der Insel Patmos vor Jesus. Und er sieht Jesus in dieser Schönheit, in dieser Herrlichkeit, ja, und er fällt um wie tot. Er kann nicht bestehen. In dieser Dimension Gottes vor seiner Herrlichkeit fällt er hin, ist wie tot. Ja? Und Johannes ist der Mann, der kurz vorher den Christen geschrieben hat, in seinem ersten Brief, ja, dass Gott absolutes Licht ist. Das heißt, theoretisch hat er es gewusst. Ja? Und jetzt erlebt er, was es bedeutet. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen, er fällt hin wie tot. Ja? Jesus muss ihn aufrichten, damit er wieder auf die Beine kommt. Diese Dimension hat den Rahmen von Johannes gesprengt. Und mein erster Punkt ist, es geht um eine absolute Reinheit. Manchmal den Eindruck, dass wir uns Christen nicht, oder sprechen wir jetzt primär von mir selber, ja, nicht bewusst sind, wie rein, wie absolut rein Gott ist. Johannes schreibt in seinem Brief, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis ist in ihm. Dieser Aspekt der grundlegenden Reinheit Gottes, der Heiligkeit Gottes, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir ihn zurzeit verlieren. Ja. Wir haben Gott als Kumpel, und das ist ja schön, ja. Ja, wir sind Freunde Gottes, ja. Also nicht, dass man falsch versteht. Ja. Aber ich habe den Eindruck, zurzeit haben wir eine Entwicklung, die nur noch dieses freundschaftliche Verhältnis sieht. Ja. Und diese Heiligkeit Gottes, dass die nicht mehr vor Augen steht, dem modernen Menschen eigentlich will er sie nicht mehr. Ja. Es sollte nicht jemand geben, der über ihm ist. Ja. Und Gott ist es. Ja. Eine Braut in einem weißen Brautkleid. Boah, ist einer der schönsten Anblicke, die ich kenne. Ja? Bin froh, dass wir viele Paare begleitet haben und auch die Trauungen gemacht haben. Bräute sind einfach was Schönes. Ja? Ja. Also ich bin viel mehr von den Bräuten fasziniert, wie von den Bräutigams. Ja. Und so ein Brautkleid, boah, ich habe noch nie eine hässliche Braut gesehen. Ja. Traumhaft, so Brautkleider sind schön, ja. Haben wir mal gefragt, wie viel Stoff braucht man für ein Brautkleid? Habt ihr die Gedanken auch schon gehabt? Ich habe nachgeschaut. Zwischen 5 und 12 Quadratmeter Stoff benötigt es für ein Brautkleid. Unheimlich, ja. Jetzt nehmen wir mal die kleinste Größe, 5 Quadratmeter. 5 Quadratmeter sind 50.000 Quadratzentimeter. Wenn auf einem dieser Quadratzentimeter ein Schmutzfleck ist, was passiert dann? Boah, Chaos. Hängt noch ein bisschen ab, an welcher Stelle der Schmutzfleck ist. Ja? Aber wenn der vorne drauf ist, ja, dann ist die ganze Hochzeit versaut. Brautkleid ist schmutzig. Ja? Und vielleicht hilft uns das ein bisschen ein Stück weit zu realisieren, was es für Gott bedeutet. Ein Schmutzfleck, ein negativer Gedanke, ein Schmutzfleck bedeutet, dass das ganze Kleid versaut ist. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Ja? Das ist die Dimension. Gott ist nicht der alle Neune gerade stehen lassen. Ja? Sondern Gott ist ein heiliger Gott in einem unzugänglichen Licht. Und diese Reinheit Gottes hat eine Dimension, dass Jeremia hergeht, als er dem Volk erklärt, wie rein Gott ist, muss er ihnen sagen, kann ein dunkelhäutiger Mensch etwa seine Hautfarbe wechseln? Oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig kannst du Gutes tun, die du ans Böse gewöhnt bist. Und er geht her und sagt, mein lieber Mensch, ja, du kannst letztlich nicht dein Hochzeitskleid alle Quadratzentimeter sauber halten. Das geht nicht. Bei allem Bemühen. Hiob stellt die Frage, kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor seinem Schöpfer? Und er kommt zu dem Schluss, es geht nicht. Als Gott zu ihm sagt, Hiob, wo warst du, als ich all das gemacht habe? Und dann zeigt er ihm die Schöpfung auf. Ja? Und dann sagt sie, Hiob, es war dumm von mir, dass ich geredet habe. Ja? Es geht nicht. Im Römerbrief sagt der Apostel Paulus, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Bevor wir zum Glauben kamen, haben wir über Gerechtigkeit geredet mit einem Mann, mit Richard Wiskin damals. Und er war der Erste, der ganze Bibeltexte genommen hat. Die anderen haben immer nur Verse rausgepickt und er hat einen Bibeltext genommen, Römer 3. Und hat diesen Römer 3 gelesen und hat dann gelesen, es ist keiner gerecht außer Ernst. Sie taugen alle zusammen nichts außer Ernst. Ich war stinksauer und er hat die Bibel zugemacht und ist gegangen. Und ich stand da mit dieser Aussage, es ist keiner gerecht. Ja? Dazu geführt, dass wir uns bekehrt haben. Ja? Der realisiert doch, es stimmt diese Aussage. Die Konsequenz, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie vor Gott haben sollten. Wir erreichen sie nicht. Wir können tun, was wir wollen. Wir erreichen diese Herrlichkeit nicht. Und das bedeutet, dass wir als Mensch immer an einer Weggabelung stehen, wenn wir realisieren, hier bin ich, ja, wie ein Jesaja zum Beispiel, ja, vielleicht moralisch gut anerkannt, ja, und dann leuchtet Gott hinein und wir kommen drauf, es passt nicht. Da müssen wir die Entscheidung treffen, wie soll es weitergehen, welche Schritte gehen wir? Und wir sind an einer Weggabelung, wo es dann heißt im Römerbrief, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Rational ist es nicht verständlich. Es ist auch nicht gerecht, ihr lieben Leute. Also ich kann das gut verstehen, wenn Leute sagen, es ist nicht okay, wenn Gott einfach nur gerecht spricht. Indem wir einfach nur eine Entscheidung treffen, ich nehme Jesus und das Opfer an, ja? Dass er uns gerecht spricht. Ja? Menschlich gesprochen ist es nicht gerecht. Ja? Da gehört eine Strafe dazu und so weiter. Gott sei Dank hat Jesus die Strafe getragen für uns. Durch sein Sterben am Kreuz, ja, durch seine Auferstehung sind wir gerechtfertigt worden. Er hat sein Leben gelebt, damit du und ich sagen können, wenn wir in Jesus sind, haben wir vollkommen gelebt. Wenn wir jetzt in der charismatischen Gemeinde wären, würden alle Halleluja schreien. Ja? Das ist eine ungeheure Botschaft. Ja? Jesus lebt für uns ein gerechtes Leben und wir sind in ihm und in ihm dürfen wir sagen, wir haben ein gerechtes Leben, wenn wir vor Gott stehen. Wenn der Vater dich und mich sieht, heute Morgen, egal was in der Früh war oder gestern oder was immer, und wir Kinder Gottes sind, dann sagt der Teufel, schau den oder die an. Ja. Und der Teufel zählt auf, was wir alles falsch gemacht haben. Der weiß nur mehr wie wir, was wir falsch gemacht haben. Ne? Und der Vater sagt, ich sehe nichts. Ich sehe ihn so gerecht wie Jesus. Wir sind in Jesus, Kolosserbrief, in Christus. Ja? Ich kann es manchmal nicht fassen, was es bedeutet. Ja? Das ist eine ungeheure Botschaft, ja? Dass wir in Christus sind. Und Jesus ist auferstanden, ist zum Vater gegangen, um unserer Rechtfertigung willen. Mit der Auferstehung ist für uns bestätigt, es hat genügt, was Jesus gemacht hat. Ja? Es braucht nicht mehr mehr. Ja? Es ist erfüllt, es ist vollbracht, es ist getan. Und dann sind wir Christen, ja? Wir nehmen das an und dann bedeutet das, dass wir im Leben entweder oder entscheiden müssen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, wenn wir hergehen und sagen, wir haben Gemeinschaft mit Jesus, ja, wir sind in Jesus Christus, wir reden jetzt nur noch von Christen, ja, dann bedeutet es, dass wir im Licht wandeln sollen. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir dieses helle Licht verkraften. Jetzt kriegen wir keine Augenschmerzen mehr. Ja? Wir können in diesem Licht wandeln jetzt, ja? In diesem Licht Gottes. Wenn wir es nicht tun, wenn wir in der Finsternis bleiben und sagen, wir sind trotzdem, leben trotzdem in der Gemeinschaft mit Gott, dann sagt Gott, das Wort, wir lügen. Schmeckt mir nicht, diese Aussage. Aber sie ist die Realität. Ja? Das heißt, ich muss den Mut haben, zu sagen, ich will in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, in diesem Licht mit Gott, aber es gelingt mir nicht immer. Gibt es jemanden von uns, dem es immer gelingt? Dann kommt nachher auf mich zu, ja? Dann rede ich gerne mit euch. Ja? Da hole ich mir Tipps. Es gelingt nicht immer. Und das ist die Realität und dann sagt Johannes, wenn es nicht gelingt, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von fast aller Sünde. Oh, stimmt das? Na, von aller Sünde steht hier. Okay. Es reinigt uns von aller Sünde, es bleibt nichts mehr übrig. Ja? Kennt ihr diese Situation, wo wir hergehen und den Eindruck haben, Jesus, jetzt komme ich zum 70. Mal vor dich, ja? Und jetzt volles Wiederbekennen. Kannst du mir noch einmal vergeben? Ist das ein bisschen bekannt? Und dann sagt Jesus, oh, ich weiß nichts von 70 Mal. Ich habe vergessen, du hast es bekannt. Christen sind immer nur Ersttäter. Soll ich es noch einmal sagen? Christen sind immer Ersttäter. Wenn wir Sünde bekennen, vergibt Gott uns und er vergisst wir nicht. Ja. Wir tun uns schwer, ja, aber er vergibt. Und damit sind wir Ersttäter vor Gott. Und unter diesem Aspekt, Hand aufs Herz, wie schnell sind wir bereit, Sünde in unserem Leben zu tolerieren? Wie schnell haben wir so eine Art Gradmesser? Wenn ich das tue, wäre es ganz schlimm. Wenn ich das tue, ist es weniger schlimm. Und das kann man akzeptieren. Seid ihr die gleichen Schlitzohren wie ich? Ja? Also, dass wir so quasi im katholischen Denken, ja, da gibt es so Werksgerechtigkeit und da gibt es so Stufen von Sünde, ja, und dass wir das so quasi runterbrechen, ja. Nicht so schlimm, Gedanken sind nicht so schlimm, andere sind schlimmer und so weiter. Und dann leben wir in der Finsternis und wir kommen nicht hin, dass wir zu Gott sagen, es war falsch. Schau, Notlüge, die brauchen wir öfters, gell? Wir wollen dem anderen nicht die Wahrheit sagen, also nehmen wir Notlüge, ja? Wir wollen nicht wehtun, wir sind ja so liebevolle Menschen, ja? Also nehmen wir eine Notlüge, ja? Okay. Habt ihr mal überlegt, dass eine Notlüge das gleiche, eine Notschlachtung das gleiche Ergebnis hat wie eine Schlachtung? Das Ergebnis ändert sich nichts, ja? Und Notlüge und Lüge hat das gleiche Ergebnis, ja? Das ist eine kapitale Sünde. Übrigens, es gibt keine graduelle Einstufung von Sünde, ja? Jede Sünde hat das Leben von Jesus gekostet, ja? Wenn Gottes Wort uns auffordert, dass wir die Ehe schützen, warum sprechen wir dann negativ über die Ehe? Warum gehen wir vor der Ehe zusammen ins Bett, wenn Gott sagt, nein, das sollte er nicht machen? Warum relativieren wir das? Wir haben viele Paare begleitet und sagen uns Paare, aber wir lieben uns, wir haben uns einander versprochen. Aber es ist keine Eheschließung, ja. Und so weiter. Wir finden immer Tricks, damit wir das irgendwie legitimieren können, ja. Wenn Gottes Wort sagt, wir Christen sollen Gottesdienst miteinander feiern, warum sitzt man dann zu Hause auf der Couch und schauen online? Ja, verstehe ich nicht. Ja. Ja. Das ist ein Auftrag. Christen sollen Gemeinschaft haben miteinander, ja, nicht online. Ja. Natürlich, wenn man krank ist und so weiter, ist etwas anderes. Ja. Unzählige Beispiele könnte man anführen, ja, und jeder von uns kennt Beispiele in seinem Leben, wo man tricksen oder wo getrickst wird, ja, wo wir irgendwie versuchen, einen Deal mit Gott zu machen, und es ist eine enorme Spannung, ja, wo wir drinstehen. Ich glaube, dass ein gesundes Christsein sich auszeichnet dadurch, dass wir versuchen, im Licht zu wandeln. Die Betonung liegt jetzt auf Versuchen, ja, weil es nicht immer gelingt. Nochmal, wir müssen nicht einen Krampf tun, ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie quasi Heilige sein, ja. Also heilig im Sinn vom katholischen Denken, ja. Heilige sind wir im Sinn der Bibel, ja. Aber wir müssen nicht quasi über die Maßen gut leben können, sondern wir sollen jede Minute, jede Stunde, jeden Tag versuchen, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Das sollte ein natürliches Empfinden sein. Auch ein Stück weit ein Gebet. Auch füreinander. Wir können auch in diese Richtung füreinander. Epheserbrief, Kapitel 1 wäre ein tolles Gebetsmuster, ja. Paulus betet für die Epheser, dass sie Augensalbe bekommen, die Größe Gottes zu erkennen und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Wir müssen nicht irgendwie Sünde abarbeiten, sei es im Beichtstuhl oder über die Religion oder sonst was. Es geht nicht. Ja. Wenn wir sündigen, gibt es nur einen einzigen Weg, zu Jesus zu gehen und zu sagen, ich habe gesündigt. Punkt. Ja. Zugeben. Ich habe immer wieder Menschen beobachtet, und da gibt es Leute, für die ist Sauberkeit sehr wichtig. Ja. Die pflegen die Wohnung, die pflegen, sogar das Auto wird sauber gemacht. Ja. Also die sind auf Sauberkeit aus. Ja. Und dann habe ich andere Menschen gesehen, denen ist es irgendwie egal. Ja. Die sind aus Umweltschutzgründen, duscht man sich nur an Weihnachten und Ostern und so weiter. Ja. Ja. Ja, die haben immer gute Argumente, warum es so nicht sein soll. Ja. Also offensichtlich gibt es Leute, die fühlen sich wohl, wenn es sauber ist, und es gibt Leute, die fühlen sich wohl, wenn es schmutzig ist. Ja? Oder ich weiß nicht, ob sie sich wohlfühlen, aber sie registrieren es nicht. Ja? Und irgendwie haben wir den Eindruck, das gibt es unter uns Christen auch. Ja? Wir haben viel Seelsorge gemacht, Brigitte und ich, mit Menschen. Und wir haben immer wieder Menschen erlebt, die haben kein Gespür dafür, dass sie vor Gott schmutzig sind. Dass ihr Verhalten falsch ist. Und andere Menschen haben den Eindruck gehabt, ich bin schuldig. Ja. Und ich finde es schade, wenn wir Leute sind, die Sünde als Bagatelle darstellen. Sondern dass wir den Mut haben zu sagen, Sünde ist ein zielverfehltes Handeln gegenüber Gott. Ich habe so gehandelt, dass es nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Und dann müssen wir den Mut haben, vor Gott zu kommen und uns nicht selber zu verführen, sondern zuzugeben, dass wir schuldig sind. Wir müssen Gott Recht geben. Ja? Und da brauchen wir ein bisschen Mut, ja? Zu Gott zu sagen, ich habe gesündigt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja? Als ich Jesus mein Leben anvertraut habe, war 1977 in Bregenz in der Teestube, ja, da gab es für mich zwei Gründe. Das eine war, Jesus ist die Wahrheit. Ja. Das war für mich ein faszinierendes Erlebnis. Ja. Es gibt eine absolute Wahrheit. Und Jesus ist in persona diese Wahrheit. Ja. Und diese Wahrheit darf ich hinterfragen. Ja. Jesus sagt, erforscht die Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Ja. Erforschen bedeutet, arbeitet dran, kontrolliert, schaut und so weiter. Ja. Und das Zweite war, was mich begeistert hat, wenn Jesus bezahlt hat, dann ist alles bezahlt. Und das war für mich ein Eyecatcher. Ja. Ich habe realisiert, es ist nichts mehr offen. So viel habe ich schon gewusst, dass wenn ich eine Rechnung bezahlt habe, ja, und einen Beleg habe, ja, dann kann der Verkäufer kommen und sagen, Ernst, du musst bezahlen, was werde ich dann tun? Dann zeige ich ihm den Beleg. Es ist bezahlt. Kolosserbrief, er hat die Schuldschrift von dir und von mir ans Kreuz geheftet. Es ist bezahlt. Als Johannes Jesus runterkommen sieht, wie er tauft, Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Und das ist in den jüdischen Kontext hineingesprochen. Damals gab es diesen Bock Asael, der einmal im Jahr wurde die ganze Schuld vom Volk auf diesen Bock gelegt und dann wurde der Bock, also mit Handauflegung, ja, symbolisch, jetzt überträgt, wird die ganze Schuld auf diesen Bock übertragen, dann wird dieser Bock in die Wüste geschickt, er kam nie zurück. Der die Schuld wegträgt, ja. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir den Mut haben zu sagen, boah, mit Jesus ist meine ganze Schuld weggetragen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir handeln können. Auf der einen Seite haben wir die Forderung, wir sollen im Licht wandeln, wir sollen nicht sündigen. Wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, sündigen wir nicht. Ja? Die zweite Seite ist, wir sündigen. Das sagt der alte Johannes auch im ersten Johannesbrief. So wir sagen, wir haben keine Sünde, machen wir ihn zum Lügner, ja? Weil wir sündigen. Und dann geht er her und sagt, und wenn wir sündigen, dann sollen wir es bekennen. Dann sollen wir zugeben, dass wir falsch gehandelt haben. Ja. Ich nehme an, ihr feiert hin und wieder Abendmahl. Wenn ihr Brot und Wein in der Hand habt, oder Traubensaft oder was immer, ich weiß nicht, was es bei euch gibt. Ja. Wenn ihr das in der Hand habt, dann denkt daran, so sicher wie ihr das in der Hand habt, so sicher ist es bezahlt. Ich glaube, Gott hat uns das Symbol gegeben, damit wir uns sicher sein können. Ja? Damit wir etwas haben zum Greifen, ja, oder zum Spüren. Ja? Dass es bezahlt ist. Und dann können wir hergehen und können sagen, ich bekenne es und Jesus vergibt und wir sind mit Gott wieder in Ordnung. Das heißt, die erste Seite ist, wir können hergehen und können sagen, Jesus sagt, wer mich liebt, der bewahrt meine Gebote. Das ist die erste Seite, ja. Wir handeln so, dass wir nicht schuldig werden. Dann bewahren wir die Gebote. Wandel im Licht. Wenn wir aber fallen, wenn wir sündigen, ja, dann holen wir die Reinigung und sind wieder im Licht. Ist das verständlich? Das sind die zwei Wege, wie Christen im Licht wandeln können. Und Vergebung sollte immer sofort geschehen. Nicht jeden Sonntag am Vormittag. Sondern dann, wenn es geschieht. In dem Moment, wo wir wissen, wir haben was falsch gemacht, sollen wir Vergebung in Anspruch nehmen, vor Gott kommen und sagen, Gott, war ihr missgebaut, ja? Das war falsch, was ich gemacht habe, vergib mir. Und dann hat Gott dann vergeben und wenn das Gefühl nicht so ist, hat er trotzdem vergeben. Das heißt, dann gehe ich her wie beim Bankauszug, ja? Das kennt ihr Schweizer gut, den Bankauszug, ja? Wenn dort ein Plus drinsteht, dann geht er nicht zur Bank und sagt, habt ihr euch geirrt? Könnte das sein, dass da... Nein, ihr geht hier und sagt, gebt mir das Geld raus. Ja? Also wir nehmen es in Anspruch. Wir bekennen es und dann gehen wir zu Gott und sagen, danke Gott, du hast mir vergeben. Ich fühle es im Moment nicht, aber du hast mir vergeben. Jetzt muss ich einen Satz dazu sagen, manchmal macht Sünde auch Spaß. Also ich kenne das, ja. Es gibt Sünden, von denen ich weiß, die tun mir nicht leid, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Vielleicht kennt ihr Ähnliches, ja. Und dann kann ich zu Gott kommen und kann sagen, es ist falsch, was ich gemacht habe, und es ist falsch, dass es mir nicht leid tut. Ja. Vergibt mir dann Gott auch? Ja, natürlich. Ja. Dann nehmen wir es in Anspruch. Dann darf ich hergehen und sagen, danke Gott, dass du mir beides vergibst und hilf mir ein bisschen, dass ich ein bisschen empfindsamer werde. Ja? Und dann gehe ich fröhlich weiter. Das ist das Wesen der Vergebung. Gott rechnet es uns nicht mehr an. Gott rechnet es uns nicht mehr an. Ja? Das ist eine ungeheure Ermutigung. Jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Muss ich schauen. Hier. Und jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Ja? Und ich mache euch Mut. Ja. Vergebung ist etwas, was mit unserer Identität zu tun hat. Meine Identität als Christ resultiert aus der Vergebung heraus. Dass ich immer und immer und immer und immer und nochmal immer und noch dreimal immer vor Jesus kommen darf und er vergibt. Und ich wieder rein vor Gott stehe. Dass Gott mich wieder rein sieht. Ja? Warum das so ist? Unser Verteidiger, unser Fürsprecher ist Jesus. Ja? Es liegt nicht in unserem Gutsein. Es liegt nicht in unserem Christsein. Es liegt nicht in uns in irgendwelcher Art und Weise. Es liegt allein darin, dass wir einen Fürsprecher, einen Verteidiger haben. Meine Kinder, so schreibt Johannes, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wo immer Schuld ist, nehmt dieses Bild des Rechtsanwaltes, ja, also ihr könnt eine Gerichtssituation nehmen, des Rechtsanwaltes, der vor dem Richter steht und sagt, der Ernst, der Franz, der Fritz, Sepp oder wie immer wir heißen, ja, ist unschuldig. Ist unschuldig. Ja. Aus diesem Grund, ihr Lieben, sind Christen auch keine Sünder mehr. Ja. Christen sind Kinder Gottes, die sündigen. Versteht ihr den Unterschied? Ein Sünder muss sündigen. Ein Kind Gottes kann sündigen. Und Christen sind Kinder Gottes. Das heißt, wir sind als durch den Fürsprecher vor dem Gericht bewahrt, weil Jesus für uns eintritt. Und schaut, was sagt Johannes? Und dies schreibe ich euch, damit eure Freude hin und wieder ein bisschen da ist. Ja? So am Sonntagvormittag beim schönen Lied, wenn man ein gutes Gefühl hat. Nein. Auf dass eure Freude vollkommen sei, sagt Johannes, darum schreibe ich euch das. Ja. Und für mich ist der erste Johannesbrief ein faszinierender Brief. Ja. Dass Gott mir zuspricht, ernst bei all dem Mist. Nein, Gott sagt nicht Mist, ja, das sage ich. Ja. Gott sagt, du bist in Jesus rein, du bist in Jesus passend für mich. Ja. Und ich habe den Eindruck, bei all dem Mist ist Gott so gut zu mir, dass er mich zu 100% annimmt. Ja. Mich gerecht spricht und mich wie seinen Sohn Jesus sieht. Ja. Ist das eine gute Nachricht? Jetzt habe ich ein bisschen ein Problem. An und für sich ist das alles, was ich gesagt habe, längstens für alle Christen bekannt. Wahrscheinlich war nichts Neues dabei. Ja. In der kommenden Woche werdet ihr irgendwann wieder Predigten hören oder was weiß ich, ja, oder Bücher lesen. Am Sonntag kommt die nächste Predigt. Und dann wird es wie bei einer Zwiebel wird's überlagert, ja, diese Gedanken, diese Grundgedanken des Christseins. Ich würde euch gerne den Vorschlag machen, geht mal her und sagt diese Woche bis am nächsten Sonntag, ja, der nächste Prediger braucht wieder die Aufmerksamkeit von euch. Ja. Aber bis zum nächsten Sonntag, ich höre mir keine andere Predigt an. Ich lese kein Buch. Aber ich lese diese Woche mehrmals den 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 4 bis 2, Vers 2. Das ist dieser Text von heute. Ja? Und dann geht er her und sagt, und das lese ich immer wieder. Und Psalm 1 heißt, wer murmelt, wer meditiert über dem Wort Gottes. Ja? Und dann murmelt und meditiert über diesen Versen. Und dann geht er und sagt, was bedeutet das für mich? Wie erlebe ich das? Und dann schaut mal, was es mit euch macht. Ja? Und mein Wunsch ist, dass ihr Freude erleben dürft darin, was Gott euch zuspricht. Ja? Ich habe auf dem Tisch rechts so kleine Karten hingelegt. Ja? Ich dachte mir, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr es in der Bibel lesen sollt, dann geht es unter, dann vergesst es, habt ihr nicht aufgeschrieben und so weiter. Ja? Wenn ihr die Karten nehmt, ich habe es extra klein gemacht, die könnt ihr in die Bibel legen. Ja? Und dann nehmt die Karten und auf der vorderen Seite ist der Text drauf, dass ihr ihn gleich zur Hand habt. Und dann nehmt diesen Text und lest ihn. Meditiert drüber. Ja. Also meditieren bedeutet nachsinnen, nachdenken, überlegen. Ja. Und auf der Rückseite drauf habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben, die eine Hilfe sein können, es umzusetzen. Jesus hat meine ganze Schuld vergeben und alles bezahlt. Nehmt es als Faktum. Es ist so wichtig. Ja, nehmt nochmal wie den Kontoauszug, der für euch ein Faktum ist. Ja? Also für mich ist es auf jeden Fall ein Faktum. Ja? Dass er hergeht und sagt, es ist bezahlt. Egal, was mein Gefühl sagt. Es ist bezahlt. Und weil Gott mir die Schuld nicht mehr anrechnet, kann ich Vergebung immer in Anspruch nehmen. Am Kreuz auf Golgatha ist alles bezahlt worden. Es gibt keinen Anspruch mehr. Den Korinther muss Paulus im ersten Korintherbrief sagen, oder wisset ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, der in euch wohnt? Und dann sagt er etwas, im Griechischen steht es ganz toll drin, ihr seid bar erkauft, das ist ein Geschäftsausdruck, ja? Ihr seid bar bezahlt worden. Und dann geht er her und sagt, und jetzt verherrlicht Gott mit eurem Leib. Ja? Und das ist die Grundlage, das kann man in Anspruch nehmen. Das bin ich, wie ein Reisepass und so weiter. Ja? Wie ein Dokument, ein Faktum. Ja? Das Zweite, in der Folge kann die Heilung meine Verletzungen in meiner Seele mit Jesus ermöglichen. Wenn ich Vergebung in Anspruch nehmen kann, wenn ich weiß, die Schuld ist bezahlt, dann kann meine Seele heil werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Einer der Namen für Jesus bedeutet Heiland. Ja? Er ist unser Heiland. Ja? Er will uns heil machen. Vergebung ist ja etwas, wenn es an uns oder wenn Schuld an uns geschieht, dann verletzt es uns. Und dann brauchen wir Heilung dieser Verletzung. Das heißt, wir müssen selber Vergebung in Anspruch nehmen und dann können wir selber heil werden, weil wir heil sind vor Gott. Vergebung ist ein Schritt, durch den ich dem anderen die Schuld nicht mehr zurechnen muss. Ja? Also ein ganz wichtiger Punkt, nehmt das mit, wenn ich dem anderen vergebe, rechne ich es ihm nicht mehr zu, weil Gott es mir auch nicht mehr zurechnet. Vergebung ist nicht Versöhnung. Das wäre ein anderes Kapitel. Ja? Vergebung ist immer die Entlastung von mir selbst. Das, was der andere mir angetan hat, die Schmerzen, die der andere mir angetan hat, rechne ich ihm nicht mehr an. Das ist Vergebung. Versöhnung wäre, das Verhalten wird verändert, wir gehen wieder miteinander weiter. Ja? Ein großes Missverständnis, was wir sehr oft haben, dass wir alles in einen Topf werfen. Ja? Das heißt, diese Vergebung, dass ich es nicht mehr anrechnen muss, die befreit und die praktizierte Vergebung öffnet mir eine neue, weite Blick auf Gott. Wer vergeben ist, kann befreit leben. Wenn ich Vergebung praktiziere, halt, das muss ich nur sagen, das habe ich kurz erwähnt, dann muss ich nicht hergehen und muss falsche Verhaltensmuster akzeptieren. Ja, die größte, wie soll ich sagen, der größte Konflikt, der da entsteht, mir fehlen jetzt die Worte, ja, der größte Konflikt, der entsteht, ist, dass bei Vergebung nicht mehr daran gearbeitet wird, dass Verhalten verändert wird. Ja. Und dann gibt es keine Veränderung. Ja. Und auch keine Versöhnung, das ist nur Pseudo-Versöhnung. Ja. Okay, aber bei dem lasse ich es jetzt stehen. Mein Anliegen war, Vergebung aufzuzeigen und zu zeigen, wenn Gott uns vergibt, wie gigantisch das ist. Ja? Und wenn mir das gelungen ist, dich ein bisschen zu ermutigen, zu sagen, boah, toll, was ich als Christ habe in der Vergebung, dann bin ich froh. Ja? Es schafft, es gibt mir Identität in Jesus Christus. Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich der besondere Mensch bin, sondern weil Jesus vollkommen gelebt hat für mich. Ja? Und ich durch ihn in einer versöhnten Beziehung mit Gott sein darf und in diesem enormen Licht Gottes, in dieser Herrlichkeit Gottes stehen darf. Weil ich in Jesus eingebettet bin. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, ich bin einfach fasziniert davon, wie du in der Ewigkeit schon gesehen hast, dass wir Menschen davonlaufen von dir, dass wir eigene Wege gehen, dass wir getrennt sind von dir. Und wie du dort schon überlegt hast, dass dein Sohn für uns sein Leben geben wird, dass er Mensch werden wird, auf diese Erde kommt, ein vollkommenes Leben lebt, es an unserer Stelle lebt und dann noch bereit ist dafür, den ganzen Dreck und all das, was wir gemacht haben, am Kreuz zu bezahlen. Herr Jesus, du hast alles bezahlt. Es ist nichts offen geblieben. Du hast die Schuld der ganzen Menschheit bezahlt und kein Mensch auf dieser Erde müsste wegen Schuld getrennt sein von dir. Danke für jeden Einzelnen unter uns, der das angenommen hat, der Kind Gottes ist. Wir geben dir die Ehre dafür, dass du so gut bist und uns angenommen hast. Und wenn jemand hier ist, Herr Jesus, der das noch nicht angenommen hat, so bitte ich dich, dass du ihm oder der Person den Mut schenkst, heute diesen Schritt zu dir zu machen. Du bist der Gott, der die Hand entgegensteckt und sagt, ich habe alles getan. Und wir dürfen einschlagen. Und dann machst du alles neu. Du vergibst alles und machst alles neu. Hilf uns auch als Christen zu leben in dieser Spannung zwischen, wir wollen dein Wort bewahren, deine Gebote bewahren und zwischen dem Versagen, dass wir kommen dürfen und sagen, vergib mir. Und dass du so gut und treu bist, ja, dass du hergehst und sagst, ich vergebe dir, was ich erkannt habe oder was du mir bekannt hast. Du wüsstest nur ganz viel mehr, was in unserem Leben schiefläuft. Und du gehst her und sagst, ich vergebe dir alles. Danke für dieses Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes absolut rein vor dir stehen dürfen. Passend gemacht sind für die Herrlichkeit Gottes, ja. Passend gemacht sind für die Gemeinschaft. Das ist mein Gebet, dass du mir und uns hilfst, dass in all dem, was uns an dieser Woche begegnen wird, ja, dass nicht überlagert wird. Dass du schenkst, dass wir es diese Woche im Blickfeld haben können und